Willkommen bei Autorinnen im Porträt, dem Literaturpodcast. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Autorinnen im Porträt. Mit dabei natürlich wieder Sarah und Marianne. Wir begeben uns wieder weit in den Norden, weit in die Natur, zu einer kleinen Insel, auf der ein Haus steht, das heute eine besondere Rolle spielen soll.
Hallo Marianne, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Genau, die Insel mit dem Haus hat sich bei mir auch sehr eingeprägt in der Vorbereitung auf die heutige Folge. Und ich freue mich sehr, dass du uns heute mitnimmst nach Skandinavien und bin sehr gespannt, was du uns über die heutige Autorin erzählen wirst.
Dann sollte ich vielleicht auch mal ihren Namen verraten.
Yes.
Yes. Heute geht es um die Mutter der Mumins. Es geht um Tove Jansson. Und dieses Haus, von dem ich gerade geredet habe, bildet den Rückzugsort schlechthin für unsere Autorin, denn hier war sie von der Natur umgeben, die sie zu ihren Kunstwerken und Geschichten inspirierte. Wer oder was die Mumins sind, werde ich euch im Laufe der Folge heute auch erklären, falls es Menschen gibt, die noch nicht von ihnen gehört haben. Sarah, hast du denn schon von diesen Wesen gehört? Die kleinen Trolle, die ja eigentlich so eine Nilpferd-ähnliche Erscheinung haben. Also für mich waren das als Kind immer so Nilpferde. Das sind tatsächlich Trolle.
Also ich habe dann erst mal geguckt, nachdem du angekündigt hast, wen du vorstellen möchtest. Und ich hatte das so vage im Kopf schon mal gesehen. Aber ist jetzt nicht so, dass ich, dass das in meiner Kindheit präsent war oder so, die Mumins. Also ich habe das jetzt im Nachhinein erst mir alles angeschaut und geguckt, was gibt's da. Und fand besonders die Zeichnung ganz toll. Aber in welcher Form die Mumins so zu finden sind und auftauchen, das wirst du uns bestimmt später auch noch mal näher erzählen, nehme ich an.
Auf jeden Fall. Also bevor wir uns näher mit den Mumins beschäftigen und vor allem auch mit ihrer Literatur für Erwachsene, das ist ein Thema gewesen, was sie erst richtig in Angriff genommen hat, nachdem sie die Mumin-Reihe beendet hat, begeben wir uns natürlich auf ihren Lebensweg. Tove Jansson wurde 1914 in Helsinki geboren. Ihre Familie gehört zu der Zeit zu einer kleinen schwedischsprachigen Gemeinschaft Finnlands. Ihre Eltern sind die Grafikerin Signe Hammarsten Jansson und ihr Vater Viktor Fafan Jansson. Also es war üblich, sich mit diesen Spitznamen anzusprechen, weswegen ihre Mutter von allen Hamm genannt wurde und ihr Vater Fafan. Sie hat zudem zwei jüngere Brüder mit dem Namen Per Olof und Lars. Zu ihrer Mutter, die von allen nur Hamm genannt wurde, hatte Tove eine besonders enge Bindung, denn Hamm war eine starke und unabhängige Frau, die gerne Kanu fuhr, Berge bestieg und zudem die erste Pfadfindervereinigung für Mädchen in Finnland gründete, was ich auch spannend fand. Das habe ich jetzt auch erst über die Recherche rausgefunden. Zudem ging sie als junge Frau allein nach Paris, um dort Architektur zu studieren, was Anfang des 20. Jahrhunderts natürlich unüblich war, wie wir jetzt öfter auch schon mal gehört haben über unsere Damen, die wir bis jetzt vorgestellt haben. Ihr freigeistiges Wesen hatte großen Einfluss auf die junge Tove, weswegen unsere heutige Autorin auch als Feministin bekannt ist. Die Kommission, die ihr Vater als Bildhauer verdiente, war nicht immer stetig und so war es tatsächlich Toves Mutter, die mit ihrer Arbeit als Grafikerin für ein geregeltes Einkommen sorgte. Und hier war es so, dass sich bei Tove bereits im Kleinkindalter ein ausgeprägtes Talent fürs Zeichnen und Malen zeigte, da sie begann, die Linien und Formen, die ihre Mutter zeichnete, nachzuahmen. Also ihre Mutter hat zum Beispiel auch Briefmarken illustriert und das ganz, also sehr klein und feinfühlig und detailliert gezeichnet. Und das hat sie wirklich schon im ganz jungen Jahren nachgeahmt und das ist den Eltern dann halt auch schon aufgefallen und das haben sie entsprechend dann auch schon gefördert und so war es so, dass Tove Jansson zwischen ihrem 7. und 11. Lebensjahr bereits 40 kleine Bücher schuf, die sie schrieb und illustrierte und in ihrem eigenen ausgedachten Verlag, der hieß natürlich Tove, zusammenleimte. Nicht selten erdachte sie dabei auch unheimliche Märchen, die Titel trugen wie Döden, was auf Deutsch der Tod heißt und auf dessen Umschlag dann ein gruseliger Sensenmann abgebildet war. Also bereits im Kindesalter schon gewisse Ambitionen gehabt, was bestimmte Themen anging. In der kreativen Familie war das Geschichtenerzählen allgemein sehr beliebt und so bezeichnet sie es einmal sogar als unheilbare Familienkrankheit. Den Sommer verbringt die Familie, wie es für viele Familien in Finnland üblich ist, im Pelinki-Archipel im Süden von Finnland. Das Haus, das die Familie auf einer Insel bewohnt, ist ruhig gelegen und Tove verbringt jeden Sommer umgeben von dichten Wäldern mit hohen Bäumen, die umringt sind von der See, die in ihr die Abenteuerlust entfachen. Bereits mit 14 Jahren wurden Toves Comics in einer Kinderzeitschrift und dem Satiremagazin Garm veröffentlicht. Schon sehr jung begann sie Tagebuch zu schreiben und da fand ich es auch ganz cool, weil in einem ihrer Sätze schreibt sie nämlich: Ich bin bei der Arbeit. Was bedeutet, dass sie schrieb oder malte? Und für mich ging da schon hervor, dass sie ihre Leidenschaft da auch schon wie so eine Art Berufung wahrgenommen hat. Dass das für sie nicht nur jetzt so ein Hobby war, sondern das war wirklich das, was sie ausmacht und das war ihr Job. So, ne?
Ja, die Formulierung legt es auf jeden Fall nahe, das so zu sehen, auf jeden Fall, ja.
Mit 16 Jahren schreibt sie in ihr Tagebuch die Worte: Ich bin jetzt eine freie junge Frau, die Schule hat für immer ihr Maul hinter mir geschlossen. Das heißt, sie bricht die Schule ab, absolviert mehrere Kunst- und Designstudiengänge in Stockholm, Helsinki und Paris. Aber auch hier ist es so, dass diese Freiheitsliebe bei ihr immer wieder durchschlägt und es für sie einfach zu viele Regeln und Vorschriften geht und sie daher auch wirklich nirgendwo richtig Fuß fassen kann. Was sie zudem ärgert, ist, dass Kunststudentinnen viel weniger ernst genommen werden als ihre männlichen Kollegen. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs beginnt für Tove eine Zeit, die das Idyll, in dem sie sich frei und glücklich wähnt, komplett zerstört. Und ihre Abneigung gegenüber dem aufkommenden Faschismus und auch Stalinismus bringt sie in ihren Karikaturen zum Ausdruck, die ebenfalls gedruckt werden. Das ist auch sehr spannend zu sehen. Also ich habe mir die auch angeguckt. Da gibt es eine Karikatur, wo Hitler in verschiedenen Posen gezeigt wird, wie er halt Finnland komplett seiner Ressourcen beraubt. Wie er das Feld komplett erntet und alles sich in die eigenen Taschen steckt oder halt auch die Tiere mitnimmt und ja, das Land praktisch komplett auszehrt. Und da hat sie halt wirklich viele Karikaturen gezeichnet. Und da ist es auch so, dass man in ihrer Signatur das erste Mal so ein kleines, knubbeliges Wesen entdeckt, was sich hinter ihrem Namen versteckt. Und das ist der erste kleine Mumien gewesen. Also eine Art Troll ist das, ne? Also kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. In der Zeit des Zweiten Weltkrieges durchlebt die Familie natürlich schwere Zeiten. Ihre beste Freundin muss aufgrund ihrer jüdischen Wurzeln nach Amerika auswandern. Ihr Bruder Olaf sowie ihr damaliger Freund Tapio Vaara, müssen an die Front. Genau, und sie verbringt wirklich ihre Zeit damit, dass in ihren Karikaturen, die sie für die Zeitung erstellt oder illustriert, auch zum Ausdruck zu bringen. Und das ist, wie gesagt, schon eben angedeutet, auch die Geburtsstunde der Mumins. Was an den Mumins so spannend ist, ist, dass vielen das heutzutage bei uns entweder gar nicht bekannt ist oder die das aus ihrer Kindheitserinnerung als so lustige, kleine, knubbelige Tiere kennen oder Trolle, die Abenteuer erleben und vielleicht auch ein bisschen naiv daherkommen. Aber in Wirklichkeit sind diese Figuren sehr, sehr eng mit dem Leben von der Tove verbunden. Und warum das so ist, da kommen wir jetzt dazu. Beginnen wir mit dem Wohnort der Mumins. Die kleinen Trolle, die in einem Turm wohnen, der an den angelehnt ist, den Tove in ihrer Kindheit im Sommer zu gern auf der Insel Glasholm besucht hat, bildet praktisch das Grundgerüst für die ganzen Geschichten, weil da diese Wesen leben und ihre Zeit verbringen. Wie gesagt, mit diesen Wesen, die im ersten Moment sehr verspielt und rührselig daherkommen, kreiert die Autorin aber ein völlig neues Wertesystem, das zur damaligen Zeit schon als subversiv wahrgenommen wird, da die Hauptthemen sich vorrangig mit Respekt und Toleranz auseinandersetzen. Und das kommt auch in verschiedenen Szenen richtig gut zur Geltung, weil sie nutzt unglaublich viele Bildnisse, Vergleiche und Allegorien. Also es gibt zum Beispiel eine Situation, da gibt es so eine Art Goblin, das ist so ein schwarzes Krakelwesen, was ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, oder so ein schwarzer Fluff, der so ein bisschen böse guckt und vor dem natürlich das Mumin-Kind, also es gibt Mumin-Papa, Mumin-Mama und Mumin, das sind natürlich auch wieder die Anspielungen auf ihre eigenen Eltern und Mumin wird als Tove selbst verstanden, auch unter anderem. Und da kommt dieser Goblin und hat einen Hut und es ist so, dass jeder, der in diesen Hut reinfällt, als was anderes wieder herauskommt und komplett anders aussieht. Und dann ist es so, dass Mumin selbst in diesen Hut reinfällt, wieder herauskommt und alle total erschrocken sind, weil es ganz anders aussieht und sich teilweise vor ihm fürchten. Und dann kommt Mumin Mama und es gibt gar keinen Zweifel, dass das ihr Kind ist und erkennt sofort, das ist mein Mumin, das ist mein Kind. Und das birgt so eine tiefe Liebe und zeigt in so einer kurzen Szene, worauf es eigentlich ankommt. Und dass es, wie gesagt, egal ist, wie jemand aussieht, sondern solange wie das Wesen das Gleiche bleibt. Und das wird, finde ich, in Sonnenbildern halt sehr gut dargestellt. Und da gibt es unzählige in diesen Büchern.
Du wirst lachen, als du mir angekündigt hast, dass du Tove Jansson vorstellen möchtest und mir deine Mumienbegeisterung mitgegeben hast, habe ich danach im Anschluss direkt erstmal geguckt. Und das, was du gerade beschrieben hast, ist die Folge, die ich dann als kleinen Cartoon gesehen habe tatsächlich.
Echt?
Ja, wo sie Verstecken spielen und Mumien sind dann in sich in dem Hut versteckt und dann sich eben verwandelt und dann rauskommt und niemand erkennt ihn von der Familie. Und die Mutti zögert nur kurz, ne? Und da gibt es diesen Moment, wo Mumin dann total verzweifelt ist, weil niemand ihn erkennt als er selbst. Und er weint dann ganz herzzerreißend.
Ja, oh Gott,
da hatte ich schon auch echt Pipi in Augen und dachte so, wow, das geht schon über so eine Kindheitszeichnung und Serie hinaus, weil das war dann auf einmal, mit einmal ist die Stimmung so krass gekippt und er war ganz verzweifelt. Und dann kam die glückliche Wendung und die Mami hat ihn erkannt und dann war wieder alles gut. Aber da dachte ich so, puh, okay, das hat dann schon so diesen tiefen Moment gehabt. Und ich habe dann auch verstanden, es geht eben viel um diese Familienharmonie und die Struktur und so. Aber da habe ich dann schon gemerkt, okay, es geht auch um krassere Themen und nicht nur Blümchen und die schweben auf Wolken rum und so. Das fand ich tatsächlich ganz, ganz spannend, ganz interessant und hatte wirklich auch dann diesen kleinen Betroffenheitsmoment in der Szene, als ich das geguckt habe, ja.
Das rührt tatsächlich auch daher, dass die Mumins als erstes auch an Erwachsene gerichtet waren in den Comicstrips, weil die eher in Form von einer Karikatur auftraten.
Mhm,
und
ja, okay.
In ihren Anfängen vor den Büchern auch nicht unbedingt immer positiv waren. Also das hat sich erst über die Zeit entwickelt, dass das halt diese knuddeligen Wesen geworden sind. Das war am Anfang gar nicht der Fall, ne? Und genau, was du gerade angesprochen hast, das ist natürlich so gewesen, dass Anfang der 90er oder Ende der 80er, glaube ich sogar schon, die Figuren auch verfilmt, also dass es dazu auch eine Zeichentrickserie gab und die natürlich international publiziert worden sind auf verschiedensten Wegen. Genau, und da kommen wir nachher nochmal zu sprechen. Aber die ursprünglichen Mumins sahen ja auch noch ein bisschen anders aus. Und dass sich da durchaus auch mit ernsteren Themen beschäftigt wurde, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn ich über die Bücher rede, weil die wirklich auch viele Bildnisse enthalten, die sehr gut das Leben von Tove Jansson zu der Zeit, wo sie diese Bücher geschrieben hat, reflektieren. Wie schon erwähnt, die Figuren sind eng mit dem Leben Janssons verbunden. So sind Mumin Papa und Mumin Mama klar an ihre eigenen Eltern angelehnt. Also Mumin Papa ist zum Beispiel sehr abenteuerlustig und fährt gerne auf die See, hat eine große Leidenschaft dafür, was bei ihrem eigenen Vater auch der Fall war. Und Mumin Mama ist zwar die Hausfrau, aber auch die starke Schulter der Familie. Also es ist wirklich die, zu der alle zurückkommen, wenn es einen Moment der Schwäche gibt, so wie du es gerade wirklich schön beschrieben hast mit diesem Troll, wo es halt einen Moment der Verzweiflung gibt und man weiß aber, Mama ist der Fels in der Brandung und da geht's hin zurück, wenn alle Schricke reißen. Und so hat sie wirklich auch nicht diesen klassischen Hausfrauen-Vibe inne, sondern ist wirklich auch die Starke in der Familie, muss man auch so sagen.
Ja. Und sie hat immer diese kleine Handtasche, wo nützliche Dinge drin sind.
Genau.
Das fand ich auch total lustig.
Das Kind der beiden Kleinmumien ist an Tove selbst angelehnt. Andere Figuren wiederum spiegeln Charakterzüge und Empfindungen sowie Beziehungen wider, die die Autorin führte oder in sich trug. So ist die Figur von Kleinmü aufrührerisch und hält sich an keinerlei Regeln. Während Snufkin, das war übrigens meine Lieblingsfigur, also wo ich mal auch nach der Übersetzung geguckt habe, der tatsächlich im Deutschen als schnupferig übersetzt wird, was bei mir ein weites Feld an Gedanken und Bildern öffnet, aber ja, Snufkin finde ich an der Stelle schon passender.
Ja, manches sollte man einfach nicht übersetzen. Ne?
Ja, manches sollte, also so Namen finde ich auch immer schwierig, aber gut. Während Snufkin ein Abenteurer ist, der in den Tag hineinlebt und keinen festen Wohnsitz hat. Und jetzt kommen wir zu zwei spannenden Figuren, die eigentlich so eine Nebenpartie bilden, aber tatsächlich, wenn es um das Leben von Tove Jansson geht, sehr spannend sind. Und zwar sind das Tofslan und Wifslan. Und das sind zwei kleine, so puppenartige Gestalten, die in einer Geheimsprache miteinander reden und die Beziehung zu ihrer damaligen Geliebten Vivica darstellten. Und genau bis Anfang der 70er, um genau zu sein, bis 1971 war die Homosexualität in Finnland ja noch illegal und galt, glaube ich, bis Anfang der 80er noch als Krankheit. Und in dem Comicstrip wurden diese beiden Figuren immer als zusammengehörig dargestellt und immer mit dieser Geheimsprache, die sich so anhört wie Komslama mit Slala, also immer so ein La hinten dran gehangen. Es erinnert mich immer so ein bisschen an Schwäbisch. So, nicht La, aber La. Und der Koffer enthält einen roten Diamanten, der als Sinnbild für die geheime Liebe der beiden steht und die eben zu dieser Zeit verboten ist. Da sehen wir halt schon, wie sehr diese Figuren mit dem Leben von Tove Jansson verbunden sind. In den 40er Jahren erstmalig in Buchform vom Söderström Verlag veröffentlicht. Und metaphorisch greift Tove in diesen Büchern, die sich vorrangig an Kinder richten, ihre Erfahrungen aus dem Krieg auf. Also vor allem in den ersten zwei Büchern. So sucht die Mumienfamilie im ersten Buch nach einem Zuhause, was auf die Fluchterfahrungen vieler hinweist. Und im zweiten Buch geht es um einen Kometen, der die Welt der Mumins auf den Kopf stellt und sie ängstigt. Also das gab es tatsächlich so vorher auch noch nicht, dass ein Komet in einem Kinderbuch so eine explizite Rolle gespielt hat. Das war ein Novum. Hier lässt sich die Allegorie zu den Luftangriffen im Zweiten Weltkrieg finden und zudem diente als Inspiration für das Thema des Kometen der Ausbruch des Vesuvs im Jahre 1944, der Tove ungemein faszinierte. Das dritte Buch, Die Mumins, eine drollige Gesellschaft, der insgesamt 8 Bücher machte Tove weltweit berühmt. Der Roman ist nicht mehr vom Angst geprägt, sondern erzählt dann mehr lose, zusammenhängende Begebenheiten eines Sommers im Mumintal. Und hier ist spannend, dass der Verlag, nachdem die ersten zwei Bücher wenig Erfolg hatten, das dritte erst einmal international erschien und erst 1987 in finnischer Übersetzung publiziert wurde. Und so war es so, dass im Ausland viele das dritte Buch als Erstling wahrnahmen und erstmal überhaupt nicht wussten, wie diese Figuren zueinander fanden. Das wird in den ersten zwei Büchern erklärt und ist dann der internationalen Leserschaft erst später bekannt geworden, dass es da eigentlich noch ein Prequel, wie man heute sagt, gab. Nach mehreren Beziehungen zu Männern und Frauen lernt Tove Mitte der 50er Jahre die Grafikdesignerin Tuulikki Pietilä, kurz Tuti, kennen oder Toti. Und mit dieser Künstlerin wird Tove dann auch den Rest ihres Lebens verbringen. Da, wie gesagt, homosexuelle Beziehungen in Finnland noch bis 1971 illegal sind und noch bis 81 als Krankheit gelten, thematisieren die beiden ihre Beziehungen nicht öffentlich. Hier haben wir dann auch wieder eine schöne Anspielung, und zwar Toti wird ebenfalls eine Figur in ihren Mumienbüchern gewidmet, und das ist Tuulikki. Also sehr, die sind immer wirklich sehr nah, finde ich. Also die Namen, ne? Also auch mit Wieslan und Tofslan ist ja, lässt sich ja wirklich auch sehr schnell einen Schluss herstellen, wenn man sich ein bisschen mit ihrer Biografie beschäftigt. Und Tuulikki wird als ein in die See verliebter Junge dargestellt, der Seelenpartner für Klein Mumin wird. Also wirklich die zweite starke Schulter, die für Mumin da ist, neben ihrer Mutter. Und das ist was auch vollkommen auf Tove Jansson zutrifft, weil die hatte ihr Leben lang eine sehr, sehr starke Bindung auch zu ihrer Mutter. Und diese Verliebtheit zur See, dass sie das dieser Tuulikki andichtet, ist ebenfalls zu erklären, weil Tuti und Tove leben und arbeiten in Helsinki. Sie leben zusammen, arbeiten aber jede für sich in ihrem Atelier, die dicht beieinander liegen. Den Sommer verbringen sie über 30 Jahre lang in einem kleinen Haus auf der Privatinsel Klofharu. Also die Namen. Ich musste echt üben, ne? Es ist, wir suchen uns immer Herausforderungen, was die Aussprache angeht.
Aber du ziehst es auch durch. Du bist da mutiger als ich. Ich habe es dann immer eher umschrieben oder so.
Ich finde die Namen, ich finde, das klingt aber auch so schön.
Es klingt sehr
Also,
schön,
das
ja.
klingt alles auch so märchenhaft und so nach weit weg. Und ich mag das auch so gerne. Und dann versuche, also dann sitze ich halt wirklich vor unseren Folgen immer so: Klopfado, Klopfado, Klopfado.
Ich bin ja auch immer sehr froh, wenn man sich online mal Namen ausgesprochen anhören kann
Ja.
oder so, ne? Das ist sehr hilfreich.
Und so ist es so, dass sie über den ersten Sommer auf der Insel schreibt in ihrem Buch Notes from an Island: Schwerer Sturm und Regen konnten nur mit Mühe das Boot retten. Das Meer ist ein Hexenkessel. Donner wie Kanonenschüsse. Zähzerrissen. Überwältigend schön. Also sie verliebt sich sofort in dieses Abenteuer, in diese Insel, denn die ist auch wiederum ein Symbolbild für die Freiheit, die Tove halt so liebte. Also das ist einfach, das kommt fast in jedem Satz, den man irgendwie über sie liest, sofort zum Ausdruck.
Ja, also so strenge Strukturen oder Regelungen oder sowas, ne, von außen, so wie so ein Schulsystem oder Studiensystem oder so, das war nicht ihrs. Da hatte ich auch den Eindruck, da ist sie dann früher oder später ausgebrochen, ne? Da hat sie sich nicht so zähmen lassen wollen oder nicht so richtig anpassen lassen wollen oder so, fand ich auch ganz interessant.
Ich glaube auch von Anfang an, also jegliche Struktur war schon eine Schwierigkeit oder Regeln, die von außen irgendwie aus ihr einbrechen, weil sie hatte schon, glaube ich, sehr früh ein Verständnis davon, wie sie leben möchte, was ihr wichtig ist und wie ihr Leben aussehen soll, was ich total bemerkenswert finde. Aber wo es dann natürlich auch schwierig wird, wenn andere mit ihren Lebensentwürfen rein oder dazukommen.
Ja, ja.
1968 erschien das autobiografische Buch Die Tochter des Bildhauers. Nach dem letzten Mumienbuch von 1970, in dem die Mumins abwesend sind, verfasst sie mit Ausnahme ihrer letzten beiden Bilderbücher nur noch Bücher mit menschlichen Figuren, darunter viele Kurzgeschichten. Und hier ist es spannend, dass dieses letzte Buch der Mumins für sehr große Aufregung sorgte, weil es ja immer so Situationen gibt, die auch bedrückend gewirkt haben. Und dann gab es aber immer diesen Aha oder diesen Moment der Erleuchtung, wo alles wieder gut war und alle haben wieder zueinander gefunden. Und dann war es halt so, dass in diesem letzten Buch die Mumins einfach nicht da sind. Es gibt da auch eine Figur, die auch wieder an Tove angelehnt ist, die dann dieses Haus besucht und feststellt, die sind weg. Und die kommen auch nicht, also ich will jetzt hier nicht hart spoilern, aber die kommen auch nicht wieder. Ja. Und das hat natürlich viele damals schockiert, weil es hatte zu der Zeit dann schon eine Riesenliebe zu diesen illustren Trollen gegeben. Und das hat viele dann wirklich auch traurig zurückgelassen, dass die dann nicht mehr da waren. Aber Tove war dieser Druck auch einfach zu viel, der auf ihr gelastet hat. Sie hat ja dann auch, was die Comicstrips für die Zeitung anging, das teilweise auf ihren Bruder übertragen. Also sie hat dann gar nicht mehr selber gezeichnet, sondern es war dann ihr Bruder, der es auch gemacht hat. Weil, wie gesagt, die ganze Familie war künstlerisch veranlagt. Und ne, Druck hat ja auch wieder was damit zu tun, dass man gewissen Konventionen unterlegen ist und sich danach richten muss. Und das war für sie dann einfach ab einem gewissen Punkt nicht mehr tragbar, weil dieser ganze Ruhm für sie auch nicht das war, was sie wirklich glücklich gemacht hat. Also sie hat ihr Leben lang sehr spartanisch gelebt und hat sich nie was aus irgendwelchen Extravaganzen gemacht. Im Gegenteil, ihr war das einfache Leben immer lieber und daher hat es dann dieses Ende für die Mumins gegeben.
Das fand ich auch sehr spannend, wenn ich das aus der Doku richtig in Erinnerung habe, war ja da teilweise das Pensum für die Comics, für die Zeitung, ne, die Comicstrips, 6 pro Woche abzuliefern oder sowas, wo ich so dachte, Wahnsinn, also wenn das mal nicht die Kreativität killt für eine Künstlerin, ne, dann weiß ich auch nicht, also schon ganz schön straff, ja.
Ja, das war auch, weil sie musste natürlich irgendwie Geld verdienen und daher war es am Anfang, also bevor der Durchbruch kam, war es natürlich finanziell doch immer sehr eng und daher war sie darauf angewiesen, aber wo sie sich das natürlich dann leisten konnte, hat sie sich dann die Freiheit in dem Sinne genommen und hat gesagt, okay, jetzt widme ich mich anderen Dingen. 1971 stirbt ihre Mutter, zu der sie zeitlebens ein enges Verhältnis hatte. Kurz danach begibt sie sich mit Tutti auf eine Weltreise und befreit sich komplett von dem Druck, von dem wir geredet haben, der auf ihr als berühmte oder dann halt schon berühmte Zeichnerin lastet. So ist es so, dass es thematisch in ihren späteren Werken, die sich an Erwachsene richten, oft um kreative Menschen, um Schwierigkeiten, sich zu verständigen und um verhärtete zwischenmenschliche Verhältnisse, Lebenslügen, Besessenheit von Ideen und um das Altern geht. Zudem schreibt sie Hörspiele und Drehbücher für TV-Serien. Und wo ich das so gelesen habe, dachte ich, naja, das sind ja eigentlich die Themen, um die ging es ja bei den Mumins eigentlich auch schon. Also für mich war es dann eher eine andere Form, wie sie die zum Ausdruck gebracht hat. Weil ich finde die Mumins auch heute noch zeitlos, wenn man sich mit diesen Comics auseinandersetzt. Und was ihr ja auch inne war, dass sie auch vom Stil her sehr fortschrittlich oder neu unterwegs war. Das hat auch ein Zeichner erklärt in der Doku, die du gerade angesprochen hast. Wir verweisen hier auf eine BBC-Doku, die sehr gut ist. Die verlinken wir euch natürlich auch wieder in den Shownotes. Und zwar hat sie Elemente in die Comics mit reingebracht, wo auch wieder dieser Freiheitsgedanke sich wunderbar erkennen lässt, weil die Figuren aus ihren Rahmen ausbrechen. Also die nehmen dann teilweise, nimmt so ein Mumin halt dann auch mal den Rahmen des Bildes, in dem er selbst gezeichnet ist, in die Hand. Oder eine Trennlinie wird dann zu einer Tür gemalt und die flüchten von einem Bild zum anderen. Und das gab es halt vorher so auch noch nicht. Ja, also total kreativ und ja, inspirierend auch, finde ich. Also wirklich, wirklich schön umgesetzt. Und man hat dann auch richtig Lust, sich das anzugucken und durchzulesen. Also ich bin ja durchaus auch mit Comics groß geworden, weil mein Vater hat die Dicke Ducks gesammelt. Das ist eine Comicreihe hier, sehr bekannt im Osten. Und dadurch, das habe ich mir auch immer angeguckt. Und ich fand das schon immer auch spannend, wie da so diese Geschichten aus diesen einzelnen Bildern sich ergeben. Genau, sie hat insgesamt 12 Werke für Erwachsene veröffentlicht und ich habe mich mit denen inhaltlich natürlich auch auseinandergesetzt und überlegt, welches ich mir mal näher zu Gemüte führe, was spannend ist wieder, wo wir wieder einen schönen Schulterschluss zu unserer letzten Folge haben. Sie hat vorrangig vor allem Kurzgeschichten geschrieben, ne? Und ich habe überlegt, aus welchem Buch ich hier mal was vortrage und habe mich tatsächlich für ihr letztes entschieden, was 1989 bei Schilds Verlag Ab in Helsinki erschienen ist. Das heißt Fair Play und ist eigentlich schon eine Beschreibung des Lebens, das sie zusammen mit der Tutti geführt hat. In diesem Buch beschreibt sie in mehreren Kurzgeschichten das Leben von Marie und Jonna, deren Ateliers durch den Gang auf einem Dachboden miteinander verbunden sind. Das Leben der beiden ist dabei geprägt von Respekt und gegenseitiger Unterstützung in ihrem kreativen Schaffen. Aus diesem Weg möchte ich den Anfang der Kurzgeschichte umhängen vorlesen, da ich finde, dass diese den Charakter von Tove sehr schön widerspiegelt. Also wie gesagt, aber die anderen sind natürlich auch lesenswert, aber das ist bei mir irgendwie hängen geblieben. Jonna hatte eine glückliche Eigenschaft, nämlich jeden Morgen wie zu einem neuen Leben aufzuwachen. Zu einem Leben, das sich unverbraucht und vollkommen sauber vor ihr erstreckte bis zum Abend. Nur selten überschattet von den Sorgen und Irrtümern des Vortages. Und eine weitere Eigenschaft oder eher Fähigkeit, ständig gleich überraschend, war die Flut unerwarteter, völlig für sich stehender Ideen, die eine Zeit lang lebten und kraftvoll verwirklicht wurden, bis eine neue Idee sie beiseite fegte, die wiederum ihren unstreitbaren Platz beanspruchte. Schön. Ja, und ich finde, das spiegelt sehr schön ihre Schaffenskraft und ihre Leidenschaft und ihre Energie wieder. Sie war ja auch jemand, der sehr gerne getanzt hat, der sehr gerne auf Feiern unterwegs war, der sich verschiedenen Leidenschaften hingegeben hat, weg von jeglicher Konvention. Also wir dürfen ja wirklich nicht vergessen, dass gerade ihre Liebschaften, die sie hatte und vorrangig auch zu Frauen, halt einfach verboten waren. Das stand unter Strafe. Und das war ihr halt einfach egal. Also das spielte für sie keine Rolle.
Ja, das fand ich auch schon in der Doku, dass eine Zeitzeugenstimme war, dass sie immer gerne und viel getanzt hat und dass sie stets zu einem kleinen Abenteuer bereit war. Ich glaube, so war die Formulierung. Das fand ich irgendwie auch super.
Ja, es war immer dieses Leben im Hier und Jetzt. Für ihre Literatur und ihre Werke erhielt sie auch zahlreiche Preise, darunter 1953 die Nils-Holgersson-Plakette, 1958 die Elsa-Beskow-Plakette für Winter im Mumintal und im Jahr 1966 wurde sie für ihre Mumienbücher mit dem Hans-Christian-Andersen-Preis für Kinder- und Jugendliteratur ausgezeichnet. Das sind wirklich so die prägendsten und wichtigsten Preise, die es in diesem Genre gibt. Und genau, das sind aber nur einige, also sie hat durchaus noch mehr erhalten. Sie stirbt 2001 im Alter von 86 Jahren in Helsinki an Lungenkrebs nach einem erfüllten und außergewöhnlichen Leben. Also das muss man wirklich mal so sagen. Was, wie gesagt, auch geprägt war von Einfachheit, denn trotz ihres Erfolges sehnte sie sich nie nach Luxus. Und daher wollte ich so ihr Leben oder auch ihr ganzes Schaffen auch mit einem Zitat diesmal beenden, weil das umrahmt dieses ganz schön, bevor wir uns vielleicht noch ein bisschen mehr über sie unterhalten. Und zwar hat sie noch gesagt, alles, was ich will, ist in Frieden zu leben, Kartoffeln zu pflanzen und zu träumen.
Es ist schön, dass du das nochmal nennst, weil das ist bei mir auch total hängen geblieben, weil ich mich damit sehr, sehr stark identifizieren kann.
Kartoffeln pflanzen.
Ach ja, schön. Auch genau. Wenn wir das Glück haben, keinen Weltkrieg zu erleben, konnte ich das dennoch gut nachvollziehen. Ich meine, wer will nicht in Frieden leben, einfach in Ruhe gelassen werden, ne? Und diese Kombination aus Kartoffeln zu pflanzen, also was zu schaffen, was Sinnvolles zu machen mit den Händen, wovon man dann auch eine Ernte hat oder so, ne? Und zu träumen, also so dieser Gegensatz von auf dem Boden bleiben, aber auch ein Luftschloss sich zu bauen, das fand ich total schön und hat mich sehr angesprochen. Finde ich richtig schön, das Zitat, ja.
Was ich an der Stelle auch sehr empfehlen kann, werde ich euch natürlich auch in die Shownotes reinlegen, ist die Webseite, die es zu ihr gibt. Es wurde eine sehr, sehr schöne Webseite erstellt, die man finden kann. Und da könnt ihr euch über ihre Literatur, über ihr Leben einen sehr schönen Überblick verschaffen. Und was ich an der Stelle natürlich auch nicht außer Acht lassen will, ist, dass Tove selbst sich sehr stark als bildende Künstlerin auch verstanden hat. Also ihre schriftstellerische Tätigkeit war ja doch eher in ihrer zweiten Lebenshälfte angesiedelt. Dafür ist sie aber auch am bekanntesten. Sie hat aber durchaus am Anfang ihrer Karriere zum Beispiel Fresken gemalt, um Geld zu verdienen. Und auf einem, das sieht man auch in einem Café in Helsinki, ist auch die Liebe zu der Vivica dargestellt. Das ist auf den ersten Blick natürlich nicht so ersichtlich, aber das hat sie sich nicht nehmen lassen, das damit einzubinden. Und sie hat verschiedene Gemälde erstellt, also es war alles so ein Übergang, bevor sie halt mit den Mumins angefangen hat. Und das ist das, was für sie eine große Rolle gespielt hat. Aber ich fand es trotzdem wichtig, sie jetzt auch als Autorin mal zu porträtieren und vorzustellen, weil sie hat ja trotzdem einfach Geschichte geschrieben und erzählt mit ihren Illustrationen und später natürlich dann auch direkt mit ihren Kurzgeschichten vorrangig. Und einfach diesen Lebensstil, den sie gepflegt hat mit diesem Haus, was sie vor allem dann jeden Sommer mit der Tutti bereist hat, wurde ja auch von einem befreundeten Architekten direkt für sie gebaut. Und jetzt muss man sich aber nicht vorstellen, dass das jetzt so ein schönes Einfamilienhaus mit 5 Zimmern war oder so, sondern es war wirklich wie auch ihr Lebensstil von Einfachheit geprägt. Und für sie war am wichtigsten, dass an jeder Wandseite ein Fenster ist, dass halt wirklich es immer möglich war zu sehen, okay, wie ist das Wetter gerade, wie entwickelt sich gerade die See, wo spielt sich was ab? Und das war dann wirklich auch nur ein Zimmer, wo die beiden dann gelebt haben und ihre Zeit verbracht haben und ja, getanzt haben. Und in dieser Doku, die wir gerade auch schon ein, zweimal angesprochen haben, kommt auch ihre Nichte zu Wort, weil Tove selbst eine Heirat sowie auch Kinder für sich abgelehnt hat. Also sie wollte das nicht. Hat aber eine Nichte, die so ein bisschen wie ihr Erbe, sage ich mal, verwaltet, also ihr geistiges Erbe vor allem auch. Und da halt auch von diesen Sommern mit ihrer Tante erzählt und auch sagt, dass es heute jetzt so in der Form nicht mehr das sein kann oder diese Atmosphäre und dieser Geist natürlich mit ihr dann halt auch irgendwo gegangen ist. Was besonders schön war, ist, dass Tutti und Tove 30 Jahre jeden Sommer dort verbracht haben und Tove für sich selbst festgestellt hat, als sie aufs Meer geblickt hat, als sie dann schon eine ältere Dame war und gemerkt hat, dass sie nicht mehr vom Abenteuer gepackt wird oder von einer Leidenschaft, sich dem Meer jetzt hinzugeben und schwimmen zu gehen, sondern dass sie eher eine Angst verspürte, sie dann gesagt hat, okay, das war unser letzter Sommer und ist dann halt wirklich auch nie wieder zurückgekehrt. Sie hatte dann auch so eine Konsequenz mit dem, was sie tat. Ja.
Also das fand ich auch total beeindruckend in der Doku, wenn man das mal sieht, dieses kleine Häuschen auf dieser Insel, die keine Insel ist mit Läden und Strandpromenade, sondern mehr ein kleiner Steinhaufen und darauf ein Haus. Und man sieht dieses schäumende Meer ringsrum und sonst wirklich nichts. Keine Elektrizität, kein Klo, wurde noch gesagt in der Doku. Und da dachte ich auch, also romantischer geht's ja gar nicht. Und 30 Jahre lang sind die beiden dort jeden Sommer und leben da ihre künstlerische Kreativität aus. Also das ist ja wirklich so malerisch und so märchenhaft, ne? Aber das war tatsächlich auch mein erster Gedanke, als ich da dieses schäumende Meer gesehen habe. Wow, da gehört schon so Abenteuergeist dazu, sich da sicher und wohl zu fühlen, ne? So abgeschieden von allem. Ich habe dann auch dran gedacht, okay, was muss das für ein Akt gewesen sein, dieses Haus dahin zu bauen, alles dahin zu transportieren und so. Das waren dann direkt meine Gedanken. Also schon, man muss schon ein bestimmter Typ Mensch sein, sich da wohl zu fühlen. Aber ich fand es einfach super romantisch, auch die zwei überhaupt, ne? Die Beziehung der beiden, die damit anfängt, dass jede ihr eigenes Atelier hat und man sich dann aber trifft. Und dann so endet, dass man 30 Jahre lang jeden Sommer dort auf der eigenen kleinen Insel verbringt. Schon bemerkenswert, fand ich, ja.
Ja, und in dem Sinne hoffe ich natürlich, dass es für euch einen kleinen Anlass gab, sich vielleicht die ein oder andere Geschichte, ob es jetzt eine Kurzgeschichte sei oder vielleicht auch einfach ein Mumien-Comic, ist ja jetzt auch ganz schön, wenn man bei dem Wetter und bei der Kälte mal wieder so ein bisschen zu Hause sitzt und sich vielleicht mit was Schnuffigem, was einem Snuffkin beschäftigen möchte. Schreibt uns gerne, ob ihr die vorher schon kanntet, ob ihr da vorher schon mit Berührung hattet oder ob das für euch jetzt was ganz Neues ist, was wir hier erzählen, was die Figuren der Tove Jansson angeht. Und jetzt bin ich natürlich wieder gespannt, mit wem du uns das nächste Mal überraschen wirst, Sarah.
Ja, bevor ich wieder ein Zitat auf den Tisch packe, wie wir das immer so schön machen, wollte ich auch nochmal abschließend sagen, ich werde auf jeden Fall nochmal gucken, ob ich an eine deutsche Übersetzung von einem Mumin-Buch komme, weil mich das doch noch ein bisschen mehr interessiert als die Comics, muss ich sagen.
Die Comics gibt es, glaube ich, in dem Sinne auch so nicht. Also
die waren für die Zeitung nur gedacht.
Genau. Okay. Wenn, dann findest du die Bücher. Aber ja, ich habe auch geguckt. Es ist tatsächlich gar nicht so einfach, da ranzukommen. Aber ja, die sind auf jeden Fall, also würde ich euch auch ans Herz legen, gut, dass du es nochmal sagst, auf jeden Fall einen Blick wert und spannender auch als zum Beispiel die Trickserie oder so. Ne? Das kam ja alles erst viel später.
Ja, weil ich glaube nämlich auch, ne, da hat man diese Vielschichtigkeit, wie, was du schon angesprochen hast, dieses Buch, wo, ja, wo dieser Komet so eine große Bedrohung
Ja.
darstellt oder die Flut oder dann dieser sehr melancholische letzte Band, wo die Mumins gar nicht nach Hause kommen. Also sehr bedrückend, aber auch total faszinierend, finde ich. In den Zeichnungen, die ich jetzt gesehen habe von ihr, in den Illustrationen der Bücher, hat mich das Ganze an Tommy Ungerer erinnert. Weiß nicht, ob du ihn kennst. Der auch ja viel für Kinder gemacht hat, wo man aber sagt, es gibt verschiedene Zugänge. Das Ganze ist teilweise schaurig, gruselig und lebensnah oder auch geprägt von Angstgefühlen, Bedrohung oder sowas teilweise, ne, wie man das ja bei den Mumin-Büchern vielleicht nicht erwartet hätte, was aber ja durchaus gegeben ist. Einfach auch, weil sie sehr viel Persönliches reinbringt oder das eben auch in Kriegszeiten entstanden ist. Das ist das, was mich auf jeden Fall sehr fasziniert und was ich eigentlich auch bei heutigen Kinderbüchern toll finde, dass man diese Welt, diese vielleicht mit negativen Gefühlen behaftete Welt, mal Angst oder Gefahr oder so, bedrückende Sachen, melancholische, traurige Sachen, Einsamkeit, dass man das nicht ausschließt als Themen
In
für
jedem
Kinder,
Fall,
ne?
in jedem Fall.
Finde ich total
Ich
spannend, so
glaube
als
auch, dass
Punkt.
man Kindern auf jeden Fall viel mehr zutrauen kann, als man, glaube ich, oft annimmt. Also
Ja,
ist nicht
absolut.
immer alles eitler Sonnenschein und es gibt ja zum Glück auch viele Verlage, die sich zum Beispiel auch dem Thema Tod sehr gut widmen und das kindgerecht schon wirklich gut illustrieren oder auch beschreiben. Also definitiv und ich finde es auch wichtig.
Ja, auf jeden Fall nochmal vielen Dank an dich für die spannende Vorstellung von Tove Jansson, über die ich vorher wirklich noch gar nichts wusste und die mich sehr beeindrucken konnte mit ihrer, ja, mit ihrem umfangreichen künstlerischen Talent. Also wie du sagst, sie war ja auch als Malerin tätig und da hat mich auch wirklich ein in der Doku gezeigtes Gemälde sehr, sehr, sehr beeindruckt, was an ein Manet oder Renoir erinnert, wo sie ihre Familie gemalt hat und sich selbst in der Mitte. Und diese Gesichtsausdrücke von den Familienmitgliedern, die waren einfach so wahnsinnig bewegend eingefangen. Also wo ich dachte, wow, sie ist wirklich eine große Künstlerin und Schriftstellerin und Illustratorin. Also eine sehr vielfältige Künstlerpersönlichkeit, die man auf jeden Fall mal gehört haben muss, finde ich, und die ein sehr bewegendes, beeindruckendes Leben auch hatte. Schön.
Ja, das freut mich.
Ja, wirklich, sehr, sehr schön. Also wir können auf jeden Fall immer voneinander lernen und ich hoffe, es freuen sich auch Leute, die uns zuhören.
Ja. So, was darf ich denn nächstes Mal wieder von dir lernen, Sarah?
Genau. Nächstes Mal. Das ist jetzt immer die große Herausforderung, nicht zu viel zu sagen, aber trotzdem so ein bisschen neugierig zu machen. Es geht um eine Frau. Den Witz habe ich schon mal gebracht. Also jeder, der sich
Trotzdem
schon mal.
lustig.
Ja, vielen Dank, vielen Dank. Du bist ein sehr dankbares Publikum.
Pflegeleicht.
Pfleglich, genau. Jeder, der sich mit Literatur von Frauen mit Autorinnen beschäftigt hat, hat ihren Namen schon mal gehört. Das, glaube ich, kann ich schon verraten. Und mir ging es nämlich genauso bisher. Und ich dachte, jetzt ist es an der Zeit, dass ich mich auch wirklich mal mehr mit ihr beschäftige, tiefer mal einsteige und mal ihren Roman lese, über den auch heute noch sehr viel gesprochen wird, auch nach ihrem Tod. Und aus diesem Buch habe ich auch ein Zitat mir rausgesucht, was ich sehr interessant fand und was auf jeden Fall neugierig macht auf die Biografie und ich finde auch auf das Buch. Es geht um das Thema, was ist neurotisch?
Aha.
Wenn es neurotisch ist, dass man zwei Dinge, die sich gegenseitig ausschließen, gleichzeitig will, dann bin ich allerdings verdammt neurotisch. Für den Rest meiner Tage werde ich zwischen Dingen, die sich gegenseitig ausschließen, hin und her fliegen.
Kommt mir bekannt vor.
Das habe ich auch gedacht. Und das klingt nach einem unruhigen Geist, nach Diskrepanzen, nach ja, hin und hergerissen, Gegensätzen, Widersprüchen. Das fand ich direkt ganz spannend. Und ja, hätte ich mich sowieso schon nicht davor entschieden, dieses Buch zu lesen, dann hätte ich es nach diesem Zitat bestimmt getan. Und es wird sicherlich nicht ganz so heiter wie jetzt vielleicht bei Tove. Aber ja, das finde ich an unserem Podcast auch immer gut, dass wir auch die Widersprüche zeigen, die, nicht die Widersprüche, aber wir haben, finde ich, eine ganz gute Abwechslung in unseren Inhalten und Autoren, die wir vorstellen. Und dann wird das diesmal auch wieder eine Folge, die nicht von fröhlichen kleinen Mumins geprägt wird, sondern wo wir vielleicht wieder ein bisschen ernster werden. Aber schauen wir mal, was passiert. Und ich freue mich auf jeden Fall, in der nächsten Folge mit dir über diese Autorin zu sprechen.
Ich bin gespannt, ich bin gespannt. In diesem Sinne danken wir euch natürlich wieder ganz herzlich, dass ihr heute zugehört habt, dass ihr uns auf unseren Social Media Kanälen folgt. Macht das gerne weiterhin. Gerne schütten wir euch da auch wieder mit dem ein oder anderen Rätsel zu, was ja auch immer sehr schön angenommen wird. Und wir sind echt mega begeistert, wie viele denn doch bestimmte Sachen, also auf die Lösung kommen. Es ist ja nicht immer einfach, ne?
Das stimmt, ja. Ich schaue immer, dass das so eine Mischung ist aus. Es ist jetzt nicht so schwierig, dass niemand Lust hat mitzumachen, aber auch nicht so, ist ja ganz klar, was gemeint.
Ja. Also wirklich, wir sind wirklich sehr begeistert, wie ihr da teilweise drauf, also ich weiß nicht, bei manchen wüsste ich jetzt nicht, wenn ich das nicht wüsste, dann wüsste ich es nicht. Weißt du, was ich weiß? Nichts.
Wenn ich es nicht wüsste, dann wüsste ich es nicht. Ja. Würde ich nicht wissen, was ich weiß.
So, jetzt aber in diesem Sinne, wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Morgen, wo auch immer ihr gerade seid. Und wir hören uns das nächste Mal. Bis dann, eure Marianne.
Bis bald, liebe Grüße auch von Sarah. Tschüss.